Grüße euch alle ganz herzlich. Warum ich mein Handtäschchen mit nach vorne gebracht habe, werde ich euch später erklären. Ich muss da noch ein bisschen drauf warten. Als wir im Jahr 2000 als Familie hier nach Wermelskirchen ins Bergische kamen und ich die Stelle im GZD angetreten habe als Pastor, da gab es an der Wand schon einen Spruch, der bis heute noch da hängt und den ich sehr schätze. Der lautet: Gottes Macht kennt keine Grenzen. Habe ich immer als eine sehr mutmachende Losung empfunden. Und dennoch habe ich dann irgendwann, ich war schon einige Jahre Pastor dort in der Gemeinde, den Mut gefunden, weil ich dachte, wir sind wirklich angekommen und so schnell schmeißen sie dich nicht raus, darüber zu predigen, warum ich nicht an diesen Spruch glaube. Das war das Thema an dem Sonntag. Warum ich nicht daran glaube, dass Gottes Macht keine Grenzen kennt. War natürlich schon sehr provokant, das Ganze. Aber ich glaube, so am Ende haben alle verstanden, was mir dabei so ein bisschen im Magen lag. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, ob es nicht tatsächlich so ist, dass wir der Macht Gottes durchaus eine Grenze setzen können. Dass Gott nämlich sich selbst dazu verpflichtet hat, mit uns nur so weit umzugehen, wie wir es zulassen. Wir alle, die wir in der Bibel ein bisschen bewandert sind, kennen wahrscheinlich aus der Offenbarung diese Aussage, dass Gott vor der Tür steht und anklopft. Und jedem, bei dem die Tür aufgetan wird, zu dem kommt er hinein. Da steht also nicht, und wenn ich dreimal geklopft habe und keiner macht auf, trete ich die Tür ein. Sondern da wird auf eine Antwort gewartet. Und aus diesen Gedanken heraus ist mir deutlich geworden, dass ich durchaus dem Handeln Gottes eine Grenze setzen kann, wenn ich nicht ehrlich und offen mit ihm umgehe. Wenn ich die Jalousien runterlasse, wenn ich die Tür verschließe, wenn ich vielleicht noch das Sicherheitsschloss zudrehe, dann kommt Gott an seine Grenzen. Das ist natürlich eine Grenze, die niemand von außen ihm gesetzt hat. Nicht meine Macht ist das, sondern er selbst hat sich diese Grenze gesetzt. Er selbst hat sich dazu verpflichtet zu sagen, nein, ich werde nichts gegen ihn, nichts über seinen Kopf hinweg tun, sondern ich möchte mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm agieren. Und weil mir dieser Gedanke so wichtig geworden ist, habe ich das Thema für den heutigen Tag auch darauf abzielen lassen, dass wir nämlich authentisch vor Gott sein wollen, was übrigens nicht nur ein Fragezeichen dahinter hat, sondern auch ein Ausrufungszeichen. Das heißt, ja, das ist eine manchmal gar nicht so einfache Kiste. Wenn ich euch fragen würde, müssen wir alle vor Gott ehrlich sein? Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Mut hätte, mir dann zu antworten, nein. Wahrscheinlich würden alle nicken und sagen, jo, ist so. Aber wenn wir ein bisschen länger schon Christ sind, wenn wir schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind, dann haben wir wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Warum es so bedeutsam ist, das möchte ich anhand der Bibel mit euch heute Morgen so kurz beleuchten. Ihr habt ja nicht ganz so viel Zeit mitgebracht heute, aber ich versuche mich kurz zu fassen, damit das alles passt. Authentisch ist ja ein Begriff, der ist so ein bisschen Modewort geworden. In den letzten Jahrzehnten hat er so richtig Konjunktur. Wenn ihr in eure Bibel reinguckt, ich weiß nicht, ob es irgendeine moderne Übersetzung gibt, wo dieses Wort drin vorkommt, ich kenne keine, ist also kein biblischer Begriff. Aber das, was wir damit verbinden, nämlich ehrlich zu sein, offen zu sein, das kennt die Bibel sehr wohl. Und das ist der Bibel auch sehr, sehr wichtig, das ist sehr zentral. Warum das so ist, das möchte ich mit euch gemeinsam beleuchten. Gott sucht die unmittelbare Begegnung, ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Die ganze Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, beschreibt eigentlich diese Suche Gottes nach der unmittelbaren Begegnung mit uns, mit seinen Geschöpfen. Und da möchte ich gleich einsteigen, ziemlich am Anfang, direkt nach der dem Bericht über den Sündenfall können wir in 1. Mose 3 Folgendes lesen, in den Versen 8 bis 10, Entschuldigung. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten Adam und Eva, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen, aber Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Haben wahrscheinlich die allermeisten von euch auch schon das ein oder andere Mal gelesen. Aber eigentlich ist das eine recht skurrile Geschichte, finde ich, die uns hier berichtet wird. Adam und Eva hatten gerade das Gebot Gottes übertreten, sind in Sünde gefallen. Und das hat einen Riss in die Beziehung zwischen Gott und Menschen gebracht, der sich darin äußert, dass der Mensch sich vor Gott versteckt. Und dann wird hier berichtet, wie Gott in den Garten Eden hineinkommt und dann sagt: Adam, wo bist du? Jetzt habe ich mal versucht, mir das Ganze so ein bisschen bildlich vorzustellen und habe gedacht, ey, was ist da jetzt passiert? Hat Gott den Menschen geschaffen und hat ihn in den Garten gesetzt und kommt abends in diesen Garten raus in der Kühle des Abends und denkt: Ach du Schande, die sind weggelaufen. Wo sind die denn jetzt bloß? Wie soll ich die denn jetzt wiederfinden? Hätte ich die an die Leine nehmen müssen oder warum sind die weg? Also irgendwie ist das eine komische Vorstellung. Das kann es ja wohl nicht ganz sein, dass Gott die Orientierung verloren hatte oder dass er irgendeinen Helfer brauchte, der ihm dabei unter die Arme griff, damit er Adam und Eva wiederfand. Ich glaube, dass die Situation auf etwas anderes abzielt und das können wir auch schon ein Stück an der Antwort, die der Adam gibt, ablesen. Denn wir lesen hier nicht, dass Gott den Adam ruft: Wo bist du? Und der Adam sagt: Hier hinten links im Garten, hinter den drei Eichen, da, die du da gepflanzt hast. Sondern er sagt: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Da wird man ja eigentlich sagen müssen, gute Antwort auf die falsche Frage oder war eine gute Frage, aber eine falsche Antwort. So rum. Das kann ja jetzt nicht sein. Da hat Gott doch überhaupt nicht drüber gesprochen, oder? Ich glaube, dass Gott von Anfang an genau diesen Punkt im Fokus hatte. Dass es ihm nicht darum ging, dass er nicht mehr wusste, wo Adam und Eva sind, sondern dass er Adam die Frage stellte: Wo bist du mit deinem Herzen? Wo bist du mit deinen Gedanken? Wo bist du innerlich abgeblieben? Bist du noch da, wo du eigentlich hingehörst? Adam hat die Frage offenbar verstanden. Er begründet, warum er sich vor Gott versteckt, weil er sich so nackt fühlt. Ich habe schon mehrere Kollegen befragt und die haben mir bestätigt, dass es unter uns als Pastoren einen Standardtraum gibt, der immer etwas beängstigend ist. Relativ häufig, zumindest in meinen aktiven Zeiten, habe ich so Träume gehabt, dass ich in irgendeiner Gemeinde zum Predigen eingeladen war. Und dann war es Zeit, auf die Kanzel zu gehen, aber ich war noch nicht fertig angezogen. Und dann musste man irgendwo rumrennen, um noch die Schuhe oder das Jackett zu finden. Oder ich hatte keine Krawatte um, als das früher noch so üblich war, mit Krawatte zu predigen. Und man fühlte sich irgendwie nackt. Und das haben mir mehrere Kollegen bestätigt, den Traum kennen die alle. Das ist irgendwo so ein bisschen so eine Situation, ihr habt es gerade bei den Zeugnissen teilweise angedeutet, wir fühlen uns nicht so wohl, wenn wir hier nach vorne kommen. Nun sind wir das als Pastoren gewohnt, aber irgendwo offenbart man sich, irgendwo macht man sich sichtbar. Und dann guckt man vorher vielleicht doch noch einmal mehr ins Spiegel, ob man noch die Brötchenreste zwischen den Zähnen hängen hat oder sich noch mal besser kämmen sollte, weil alle Leute gucken einen die ganze Zeit an und das macht einen ja doch irgendwo Respekt. Wie viele Teile unseres Lebens, wie viel Zeit verbringen wir damit, uns Sorge darüber zu machen, dass wir nicht bloßgestellt werden? Dass nicht öffentlich sichtbar wird, wie es uns wirklich geht. Wie fatal, wenn das einen Niederschlag findet in unserer Beziehung zu Gott. Und wenn wir da anfangen, uns Gedanken zu machen, ja, wie kann ich Gott denn begegnen? Kann ich heute wirklich mit ihm reden? Kann ich heute eine stille Zeit machen? Kann ich in den Gottesdienst gehen? Oder soll ich es besser sein lassen? Eins meiner Lieblingsbibelworte findet sich im Psalm 62. Da lesen wir Folgendes. Dankeschön. Im Psalm 62 steht in Vers 9: Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Vor allen Dingen dieser Mittelteil, den finde ich immer wieder so begeisternd. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Um euch zu illustrieren, was das eigentlich meint, habe ich eben nicht mein Handtäschchen mitgebracht, sondern das meiner Frau. Handtäschchen, wohlgemerkt. Ist immer wieder erstaunlich für uns Männer, zu sehen, was man so alles mit sich rumschleppen kann als Frau. Ihr seid eigentlich das starke Geschlecht, wenn ich hier das Gewicht der Handtaschen sehe und was da so alles drin enthalten ist. Als ich meine Frau fragte, ob ich die zu Illustrationszwecken mit auf die Kanzel nehmen darf, hat sie gesagt, ja, wenn du nicht all die peinlichen Sachen auspackst. Ich frage mich natürlich, was Frauen an Peinlichkeiten in ihren Handtaschen haben. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so offensichtlich was. Da ist zum Beispiel so ein Teil hier drin, das kann man so aufschnüren und das ist dann so eine Tragetasche, wenn man Einkäufe hat, die man dann schnell einpacken will. Oder so ein Teil hier, Portemonnaie, muss ich wissen, dass das hier ist, sonst hätte ich gar kein Geld. Da sind noch so ein paar andere Sachen drin, von denen ich allesamt nicht sagen würde, sie sind peinlich. Dennoch, meine Frau hat mir genehmigt, sie mitzunehmen, herzlichen Dank dafür. Wenn ich sie allerdings gefragt hätte, kann ich die Tasche mitnehmen und die hier ausschütten? Weiß ich nicht so ganz genau, was sie geantwortet hätte. So ist das auch manchmal vor Gott. Wir können das ein oder andere rausholen. Schau mal her. Schön. Das war ein toller Einsatz. Wir haben was Tolles erlebt mit dir. Du hast uns sehr gesegnet in der zurückliegenden Woche im Urlaub. Aber diese Aufforderung, schüttet euer Herz vor ihm aus, die sagt eigentlich was anderes. Mich erinnert das immer daran, dass wir in einem Land leben, wo wir den Müll sortieren. Bei Gott gibt es keine Müllsortierung. Unterm Kreuz ist Abladestelle für alles. Nicht nur für einen Teil. Für den, der uns angenehm ist. Für den, den wir gerne öffentlich zeigen wollen. Sondern brutto für alles. Und genau darauf zielt die Sehnsucht Gottes ab, wenn er eine unmittelbare Begegnung mit uns haben will. Nicht, dass wir anfangen zu sortieren, dass wir die frommen Dinge aufs Podium heben und das andere möglichst hinten runterfallen lassen, sondern dass wir uneingeschränkt ihm alles offenbaren, ihm alles zeigen. Warum ist das so wichtig? Warum ist ihm das so wichtig? Denn für ihn geht es doch nicht darum, dass wir erstmal die Handtasche auskippen müssten, bevor er wüsste, was drin ist. Psalm 139 sagt uns, bevor die Worte auf unserer Zunge sind, weiß er darum. Er kennt unsere tiefsten Gedanken. Also all das, was wir mit ihm kommunizieren, ist ja nicht eine Wissensvermittlung nach dem Motto, ich habe dir was Neues zu erzählen. Ja, da bist du erstaunt, was? Das alles kennt er. Weiß er durch und durch und trotzdem ist es ihm wichtig. Warum ist ihm das so wichtig? Ich glaube, weil für ihn deutlich ist, dass alle Begegnung mit ihm, die so unmittelbar stattfindet, eine Begegnung ist, die eine heilende Wirkung auf uns hat. Ich brauche eine heilende Wirkung für die Fernbedienung. Machst du es uns. Dankeschön. Gottes Begegnungen haben eine heilende Wirkung. Ihm ist das so wichtig, weil er weiß, nicht er braucht es, sondern wir brauchen es. Wir brauchen diese Unmittelbarkeit. das wird in einem der Psalmen an vielen Stellen, aber in einem der Psalmen besonders schön auf den Punkt gebracht. Psalm 32, 3 bis 5, da lesen wir Folgendes. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Es lohnt sich, den Psalm 32, der ist nicht so lang, mal ganz zu lesen. Da wird nämlich dann beschrieben, wie der Psalmist danach auflebte und wie sich sein Leben von Grund auf verändert hat, bis dahin, dass er dann anderen Hilfestellung gegeben hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er hat die heilende Wirkung dieser Gottesbegegnung am eigenen Leib erfahren. Und Leib und Seele, das wissen wir ja nun alle hinlänglich, hängen eng zusammen. Wenn die Seele leidet, dann wird der Leib oft in Mitleidenschaft gezogen. Gottes Sehnsucht besteht darin, dass wir zu diesem ehrlichen, authentischen, offenen Umgang mit ihm finden, damit er uns heilen kann. Damit das, was uns krank und was uns kaputt macht, was uns innerlich auffrisst, damit das rauskommt und damit etwas in uns Raum gewinnt, das uns gut tut. Wie sehr sind unsere Alltage geprägt von Herausforderungen? Wir haben auch in den Zeugnissen teilweise was davon gehört. Wie oft stehen wir an Wegscheiden und wissen nicht weiter. Und in all diesen Situationen, in all dem, was in der kommenden Woche auf dich wartet, in deinem vielleicht wieder sehr vollen Wochenprogramm, in all dem möchte Gott so nah bei uns sein, damit das Heilende, das von ihm ausgeht, unser Leben kennzeichnen kann. Im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 12 wird das schön illustriert. Da lesen wir, eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidig geschliffenes Schwert, als das schärfste. Ich habe irgendwo mir angelesen, ich habe keine Ahnung, davon bin ich ja kein Mediziner, dass Mark und Bein wohl wirklich ganz eng miteinander verwoben sind, dass das für einen Chirurgen unglaublich schwer ist, da eine Grenze zu ziehen, weil das ineinander übergeht. Und dieses Bild wird hier benutzt, um zu sagen, das Wort Gottes, das wir in Händen halten dürfen und das wir, wie zu Recht in diesem Gottesdienst betont, in großer Freiheit miteinander teilen dürfen, dass dieses Wort Gottes uns genau dazu verhilft. Jetzt stell dir die verwobenen Situationen der kommenden Woche bei dir vor, die Alltagsherausforderungen, die auf dich warten. Wie können wir entscheiden? Wie kannst du entscheiden, in der Situation den Weg zu wählen, der dir gut tut und der den Menschen in deinem Umfeld gut tut? Der Situation angemessen ist. Sicherlich haben wir nicht für alle Alltagssituationen, für den Arbeitsalltag oder den Alltag in der Familie immer die passende Antwort hier in seinem Wort schriftlich niedergelegt, so wie der Zettel vom Himmel, von dem wir heute gehört haben. Aber dennoch ist es dem Geist Gottes so wichtig und so, ja, er tut es so gerne, dass er durch sein Wort in unser Leben hineinredet. Manchmal mit ganz anderen Begrifflichkeiten, mit ganz anderen Lebenssituationen. Dennoch liest man in seinem Wort und mit einem Mal wird einem deutlich, ja, da möchte Gott mich entlang führen. Vielleicht geht es auch in der nächsten Woche in Tage hinein, wo du im Vorfeld überhaupt nicht weißt, wo es lang geht. Und wo du nur so vertrauen kannst, zu sagen, Herr, nimm mich heute an deine Hand und gib, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Die heilende Wirkung der Begegnung mit Gott, seine Nähe, das ist das, worauf er abzielt und weshalb ihm so ein authentisches Leben vor ihm und mit ihm wichtig ist. Gott will und wird uns niemals bloßstellen. Er hat niemals die Absicht, dich lächerlich zu machen. Vielleicht sind wir in dieser Zeit, in dieser Welt von Menschen umgeben, wo wir vorsichtig mit umgehen müssen. Wo wir wissen, dass sie uns ausnutzen. Viele von uns haben das sicherlich auch erlebt. Dass Menschen Dinge, die sie über uns wussten, missbraucht haben. Das wird uns bei Jesus nicht passieren. Er hat den absoluten Durchblick und er nutzt ihn immer, immer, immer nur zu unserem Heil. Wie heilsam das ist, das wollen wir uns kurz zum Schluss noch anschauen, weil das Ganze auch eine Auswirkung hat auf die Begegnungen, die wir untereinander haben können. Authentische Gottesbegegnungen ermöglichen auch Authentizität untereinander. Dass wir ehrlich miteinander sein können, das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass wir bei Gott gut ankommen, sondern wenn wir mit Gott ehrlich umgehen und mit ihm authentisches Leben führen, dann können wir es uns auch leisten, miteinander ehrlich zu sein. In einer liebevollen, in einer aufbauenden und wertschätzenden Art und Weise. Ich möchte uns dazu einen letzten Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte. Da wird das für mich so schön illustriert. In Kapitel 4 lesen wir in den Versen 18 bis 20. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Macht euch noch mal einen Moment klar, was für eine Situation wir hier vorfinden. Da stehen Petrus und Johannes als gelernte Fischer vor dem Hohen Rat, der höchsten religiösen Autorität in Israel zur damaligen Zeit. Und diese Autorität sagt ihnen auf dem Kopf zu, ihr dürft nicht mehr predigen. Und man traut seinen Ohren kaum oder den Augen, die das lesen, wie diese einfachen Fischersleute darauf reagieren. Urteilt bei euch selbst, sagen sie. Ist es richtig, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Spürt ihr, wie diese authentische Umgangsweise mit Gott ihnen zu einem Fundament verholfen hat, auf dem sie unerschütterlich standen? Sie wussten sich bei Gott angenommen und geliebt. Und sie wussten, keine Autorität auf dieser Erde kann das über den Haufen werfen. Wir sind Gottes Kinder und deshalb hatten sie den Mut, ehrlich und offen und authentisch zu sein und zu sagen, nee, das können wir beim besten Willen nicht tun. Das funktioniert nicht, weil wir einen so großen und so barmherzigen Gott haben. Ihr Lieben, ich habe große Sehnsucht danach, selbst ein so gefestigtes, in Jesus gefestigtes Leben zu führen, dass ich anderen Menschen so begegnen kann. Was für eine Freiheit spiegelt sich darin wider, dass man nicht mehr in den Tag starten muss mit der Überlegung, wie muss ich jetzt dieser oder jener Person am heutigen Tag begegnen? Wie muss ich mich dem gegenüber darstellen? Wie kann ich mich am besten verkaufen? Wie kann ich verhindern, dass ich über den Tisch gezogen, übervorteilt werde? Und. Tausend Gedanken, die uns den lieben langen Tag umtreiben. Alle überflüssig, wenn wir verwurzelt sind, in dem Bewusstsein, wir sind bei Gott angekommen, wir leben in der unmittelbaren Begegnung mit ihm, vor ihm können wir ehrlich und authentisch sein, er kennt uns durch und durch und er liebt uns trotzdem und er steht trotzdem zu uns. Und egal, wie mein morgiger Tag aussieht, die morgige Woche, egal, was noch auf uns zukommt, als Einzelne, als Gemeinden in diesem Land, wir dürfen darum wissen, wir sind in ihm verwurzelt und daraus die Kraft gewinnen, authentisch, ehrlich, glaubwürdig miteinander umzugehen. Dazu möge Gott euch ganz viel Gnade schenken. Amen.